Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Christian Röther. Guten Morgen. In den Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um zwei große Fragen. Und zwar, wurde Donald Trump von Gott geschickt? Damit startet gleich die Sendung und danach fragen wir, wie viele Religionen gibt es eigentlich in Deutschland? Schön, dass Sie dabei sind. Es soll Menschen geben, die sagen, US-Präsident Donald Trump, der wurde der Menschheit von Gott geschickt. Die einen meinen das so, Trump ist eine Strafe Gottes, eine Plage. Um diese Meinung soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um das Gegenteil. Donald Trump, ein göttliches Werkzeug, ein Gesalbter. Das hört man von Kirchgängerinnen und Kirchgängern in den USA immer öfter, berichtet Sinje Stattlich.
Somebody had to do it. I am the chosen one.
Ich bin der Auserwählte, so Präsident Trump bei einer Pressekonferenz im Zusammenhang mit seiner China-Politik. Er habe nur einen Witz gemacht, sagte er später. Doch für viele seiner Anhänger scheint diese Vorstellung gar nicht so abwegig. In einer aktuellen Umfrage des Politologen Paul Jupe von der Denison University in Ohio, der sich auf das Zusammenspiel von Religion und Politik spezialisiert hat, stimmen erstaunlich viele Kirchgänger der Aussage zu, Trump sei der von Gott Gesalbte. Je häufiger die Probanden die Kirche besuchen, desto größer ihre Neigung, die Aussage zu unterstützen.
So it wasn't limited just to conservative Protestants that we normally think of as Donald Trump's supporters.
Und es waren eben nicht nur konservative Protestanten, die wir normalerweise als Donald Trumps Unterstützer kennen. Es ging quer durch alle Konfessionen, bei denjenigen, die häufig in die Kirche gehen. Fast 50% aller wöchentlichen Kirchgänger glauben, dass Trump 2016 zum Präsidenten auserwählt wurde.
Das sei ein dramatischer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als er eine ähnliche Studie durchgeführt habe, sagt Jupe. Und er hat auch eine These, warum die Zahlen aktuell so hoch sind.
Es liegt daran, dass viele religiöse Eliten diese Rhetorik vom Gesalbten Gottes benutzen. Trumps Berater, konservative Radiomoderatoren, republikanische Politiker. Das ist ein Grund, dass sie alle das Argument ständig wiederholen. Der andere Grund ist, dass dieselben Eliten auch mit einer Art Bedrohung arbeiten. Sie sagen, dass die Demokraten, sollten sie die Wahl im November gewinnen, den konservativen Christen ihre religiösen Freiheiten nehmen wollen.
Donald Trump dagegen werde diese Freiheiten beschützen. Dass er deswegen als auserwählt angesehen werde, sei ein relativ neues Phänomen, sagt Forscher Jupe. Bisher hätten religiöse Eliten sehr wohl regelmäßig für Präsidenten gebetet, als gesalbt hätten sie aber noch keinen vor Trump bezeichnet. Das Konzept der Salbung geht zurück auf das Alte Testament, die hebräische Bibel. Dort verbindet die Salbung ein religiöses Ritual mit weltlicher politischer Macht, erklärt der Jesuit James Bradske, der an der John Carroll University in Ohio katholische Theologie lehrt.
The idea of anointing is that the anointed is chosen by God.
Der Gedanke bei der Salbung ist, dass der Gesalbte von Gott auserwählt wird. Als die Israeliten im Alten Testament beschlossen, dass ihr Anführer fortan ein König sein solle, kein Richter oder charismatischer Führer, salbte der Prophet Samuel Saul zum König. Später wurden, dieser Tradition folgend, beispielsweise die westeuropäischen Erbköniginnen und Könige bei ihrer Krönung auch gesalbt.
In den USA gibt es kein Gottesgnadentum, wohl aber in bestimmten evangelikalen Traditionen die Idee, dass ein politischer Führer seine Macht in Gottes Namen ausübe, erklärt Bradske.
Die Evangelikalen argumentieren, dass die politischen Führer auch dann ein Instrument Gottes sein können, wenn sie persönlich keine tugendhaften Menschen sind. Diese Tradition lässt sich zurückführen auf die babylonische Gefangenschaft. Als die Juden nach 70 Jahren im Exil nach Jerusalem zurückkehren durften, geschah dies dank des Perserkönigs Kyros. Er war selbst kein Jude, aber er wurde als Werkzeug Gottes betrachtet. Er wurde der Gesalbte Gottes genannt.
Mit eben jenem König Kyros vergleichen republikanische Politiker und prominente Evangelikale Donald Trump gerne. Gerade, dass er kein perfekt tugendhafter Mensch sei, stütze die These, dass er, ähnlich wie Kyros, als Werkzeug Gottes Gutes für Amerika tue.
Trump has the Cyrus anointing to navigate in chaos.
God was raising him up like Cyrus, you know, who was not a godly king at all, yet he saved Israel.
You know, he followed this pattern of this ancient king of Cyrus.
Bei einem Besuch im Weißen Haus 2018 verglich sogar Israels Premierminister Benjamin Netanyahu Donald Trump mit Kyros, nachdem Trump die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hatte, ein Akt von großer politischer und religiöser Symbolkraft. Der Theologe James Bratzke hält die evangelikale Rhetorik vom Gesalbten und vom modernen Kyros weniger für eine religiöse Überzeugung, sondern vor allem für eine politische Strategie.
Die Evangelikalen wollen, dass Trump politisch Erfolg hat. Zum Beispiel bei der Wahl 1992. Da haben sie argumentiert, Bush Senior sei tugendhafter als Bill Clinton. Deswegen müssten die Evangelikalen ihn unterstützen. Und das ist ein Argument, das im Falle Trumps eben schwierig ist. Also mussten sie einen anderen Grund finden, um die Unterstützung für ihn zu legitimieren. Und so behaupten sie eben, er sei irgendwie der von Gott Auserwählte.
Und wenn man den Zahlen glaubt, dann scheint diese Strategie bei den religiösen Wählern recht gut zu verfangen.
Aus den USA ein Beitrag von Sinje Stattlich. In deutschen Religionsstatistiken, da findet man katholisch, evangelisch, konfessionslos, vielleicht noch muslimisch und ein paar andere Religionen und dann noch die sonstigen. So werden kleinere Religionen in Statistiken oft bezeichnet. Aber wer sind eigentlich diese sonstigen?
Wir glauben, dass es immer neue Offenbarer gibt. Wir sagen Manifestationen Gottes.
Im Mittelpunkt des irdischen Lebens steht der Mensch. Er wohnt in der vergänglichen Welt des Dualismus.
Der wichtigste Pfad ist Ahimsa. Das bedeutet leben und leben lassen.
Das Wesentliche in der Sikhi, da geht es um geistige Entwicklung, spirituelle Aufklärung.
Vier Stimmen von vielen, die in den vergangenen zwei Wochen zu Wort kamen hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk. Von Bahai oder Mandäern, Jainas oder Sikhs. Alle 8 Teile der Reihe Wir sind die Sonstigen, die finden Sie online, zum Beispiel in der DLF Audiothek App. Wie ist es aber eigentlich dazu gekommen, dass inzwischen so viele verschiedene Religionen in Deutschland beheimatet sind? Darüber habe ich gesprochen mit dem Religionswissenschaftler Michael Schmiedel von der Universität Bielefeld. Wir haben versucht, den religiösen Pluralismus in Deutschland ein bisschen zu sortieren. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und ich habe Michael Schmiedel als erstes gefragt, wie viele Religionen gibt es denn eigentlich in Deutschland?
Wie viele Einwohner haben wir? Etwas über 80 Millionen. Man könnte fast sagen, so viele Religionen gibt es auch, wenn man jede individuelle Interpretation von Religion dazu rechnet. Aber auf Gemeinschaften umgerechnet lässt sich das gar nicht so sagen, weil die kleinste Religionsgemeinschaft, die auf der Homepage von REMIT, dem religionswissenschaftlichen Medieninformationsdienst, verzeichnet ist, hat nur 7 Mitglieder. Und wenn man solche kleinen mit dazu rechnet, dann kommen wir schon auf mehrere hundert Religionen, die man, je nachdem, wie man sie voneinander trennen will, als eigenständige Religionen bezeichnen kann. Dazu natürlich nicht nur die traditionellen Religionen, sondern auch viel jüngere Religionen. Also das heißt, es entstehen eigentlich auch immer wieder neue Religionen dazu. Ich könnte sagen, die religiöse Kreativität der Menschen, die bewirkt einfach, dass wenn Menschen Ideen haben, Vorstellungen, mit denen sie sich nicht beheimaten können, einer vorgegebenen Religion, dass sie dann einfach etwas Neues erfinden.
Dann versuchen wir doch mal, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen, chronologisch vorzugehen. Da ist natürlich nur die Frage, wo sollen wir jetzt anfangen? Kann man das sagen, welches die erste Religion war, die es gab hier auf dem Gebiet, was heute Deutschland ist?
Die erste Religion, also die lässt sich nicht mehr herausfinden, also die ersten archäologischen Funde aus der Jungsteinzeit und so weiter, da gibt es sicher auch Religionen, aber wir können nicht sagen, welche Art von Religion das gewesen ist. Und die ersten Religionen, die historisch irgendwie fassbar wären, wären wohl die der Kelten. Und dann kamen kurz darauf dann ja auch schon die Römer, beziehungsweise von den Kelten wissen wir durch die Römer. Deswegen kommt das für uns bei einer Zeit gleich vor, obwohl die Kelten schon viel früher da waren. Und von denen sind immerhin Gräber mit Grabbeigaben überliefert. Aber Inhalte haben die ja auch nicht überlassen, uns in schriftlicher Form, weil die keltischen Druiden alles mündlich nur weitergegeben haben. Ja, und dann kamen auch schon um die christliche Zeitenwende in Norddeutschland die Germanen dazu, die dann allmählich weiter nach Süden wanderten. Und im Osten auch die Slawen. Aus Berlin ist ja zum Beispiel eine slawische Siedlung ursprünglich mal gewesen. Könnte also sagen, ethnische Religionen der verschiedenen Völker, die auf dem Gebiet des heutigen Deutschland ansässig waren. Einiges bevor die ersten Christen und Juden nach Deutschland kamen.
Das heißt, es gibt da nicht eine erste, sondern die waren in sich ja wahrscheinlich auch schon ähnlich plural, wie sich das eben heute darstellt. Also die Kelten, Germanen, Slawen oder wer auch immer. Jetzt haben Sie schon öfter das Stichwort Römer gesagt. Mit den Römern kam das Christentum hier in die heutigen deutschen Gebiete. Die erste Basilika, als die gilt, diejenige in Trier, die ist in den Jahren 310 bis 320 entstanden, also vor ungefähr 1700 Jahren. Und auch die erste urkundliche Erwähnung einer jüdischen Gemeinde war im Jahr 321, nämlich in Köln. Ja, das Römische Reich war also ziemlich wichtig für die Entwicklung der Religion, des religiösen Pluralismus hier im heutigen Deutschland. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Damals brachten sie ja noch mehr Religionen mit. Die Legionäre, die waren ja zusammengesetzt aus allen Teilen des Römischen Reiches und brachten den Mithras-Kult aus Persien mit, den Isis-Kult aus Ägypten und so weiter, die später alle ausgestorben sind wieder hier in Deutschland. Aber jüdische Händler kamen im Zuge der Legionäre herein, christliche Missionare dann. Wir denken heute zuerst immer, die Sache von der Basilika als eine römisch-katholische Kirche. Und römisch-katholisch denkt man natürlich auch direkt an Rom. Aber die ersten Christen, die sich unter den germanischen Völkern am meisten verbreitet haben, waren Arianer gewesen. Mit einer ganz anderen Art von Theologie. Also fast alle germanischen Stämme wurden von Südosten her erstmal arianisch missioniert. Bischof Wulfila hat die erste Bibelübersetzung nicht ins Deutsche, sondern ins Ostgotische, aber in eine germanische Sprache angefertigt. Und während die Franken nicht aus politischen Gründen römisch-katholisch geworden, dann hätte es sein können, dass die Germanen arianisch geblieben wären. Und das hätte aber die ganze Geschichte verändert.
Ja, das heißt, wir haben einen innerchristlichen Pluralismus dann auch schon deutlich vor der Reformation, auf die ich jetzt als nächstes zu sprechen kommen wollte, wohl wissend, dass da jetzt irgendwie 1000 Jahre dazwischen liegen. Ja. Aber ich meine, die Reformation ist natürlich ein ganz wichtiges Ereignis für die religiöse Entwicklung, auch für den religiösen Pluralismus eben hier in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal, die Reformation hat nie solchen Zentralismus wie der römische Katholizismus hervorgebracht. Auch noch nicht mal so eine auf Ethnien oder auf Staaten konzentrierte Pluralismus für die orthodoxe Kirche, sondern einen viel größeren. Erstmal die drei großen Reformatoren, Luther, Zwingli und Calvin. Also man sieht es nur, dass eine immense Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten dieses einen Christentums gab und bis heute gibt. Wir haben heute noch die Unterteilung in Landeskirchen auf der einen Seite, die ihre Wurzeln haben darin, dass die Fürsten der einzelnen deutschen Länder die Religion ihrer Untertanen bestimmt hat. Und auf der anderen Seite die Freikirchen, die mit dem Staat tunlichst wenig zu tun haben wollen. Und man könnte auch so sagen, dass im Laufe der Modernisierung Europas der Individualismus zugenommen hat. Und sobald dann auch noch die Möglichkeit gegeben war, innerhalb eines Staates frei die eigene Religion zu wählen, das muss ja auch erstmal erlaubt sein, das war ja auch nicht von Anfang an so. Also vor allem dann nach dem Westfälischen Frieden gab es die Möglichkeit, eben auch protestantisch in einem katholischen Land zu sein und umgekehrt, dass da die Pluralität noch einmal mehr zunahm, weil es nicht mehr an den Landesgrenzen aufhörte.
Da kommen wir jetzt schon so langsam in die Zeit der Aufklärung, die sich dann anschließt. Das ist die Zeit, in der auch das echte Interesse für ja, den Islam zum Beispiel oder andere Religionen, die damals noch weiter im Osten sozusagen verortet wurden, also Buddhismus, Hinduismus, kam das auf dann zur Zeit der Aufklärung?
Ja, die Aufklärung hat ja zwei Richtungen, eine christliche und eine kirchenkritische. Und vor allem die kirchenkritische schaute auch gerne mal nach Alternativen. Gleichzeitig war das ja auch die Zeit der Kolonialisation. Nun war Deutschland keine Kolonialmacht zu dieser Zeit gewesen, das kam erst ein bisschen später. Aber trotzdem kamen ja auch über die anderen Kolonialmächte und deren Kolonien sehr viel an Ideen herein. Und einige Leute wurden eben neugierig darauf und haben das dann auch nicht nur dazu verwandt, ihr Wissen über andere Völker und Länder und damit auch Religionen zu erhöhen, sondern auch darüber nachzudenken, ob man denn von diesen Religionen etwas für sich selber lernen könne oder ob die Wahrheitsfrage denn jetzt so ganz eindeutig klar zu klären sei, wie das traditionell behauptet wurde. Da fällt einem natürlich sofort der Nathan der Weise vom Lessing ein, die Ringparabel, die darauf ausgeht, dass die drei monotheistischen abrahamischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, wahrscheinlich gleich wahr seien. Das war schon ein sehr nicht ganz neuer Gedanke. Es gab schon Denker, die auch so in die Richtung dachten, aber in der breiten Wirkung doch schon was ganz Unerhörtes bisher gewesen.
Dann würde ich jetzt gerne mal springen an den Anfang des 20. Jahrhunderts, denn ich habe mal nachgeschaut, wann es die ersten ja, festen Gemeinden bestimmter Religionen hier gab. Als erste buddhistische Gemeinde gilt diejenige in Leipzig seit 1903. Das Bahaitum hatte seine erste Gemeinde 1907. Die erste Moschee, die auch bis heute steht in Berlin, ist von 1924. Diese Liste ließe sich vermutlich noch fortsetzen, auch wenn man so in Richtung Okkultismus schaut oder Theosophie, Anthroposophie, also diese Zeit Kaiserreich und dann Weimarer Republik, die war religiös auch ziemlich ja, aktiv, die Menschen damals.
Ja, das war eine sehr neue Zeit. Wir haben im Kaiserreich schon die industrielle Revolution, schon fast 100 Jahre alt. Aber die industrielle Revolution hat ja schon einmal eine riesen Umwälzung der Lebensumstände mit sich gebracht. Traditionelle Dorfstrukturen wurden ziemlich verkleinert, weil viele Leute in die Städte abgewandert sind. Dort haben sich dann Arbeiterviertel gebildet. Und mit dem Wohlstand auf der einen Seite kam aber auch auf eine Unzufriedenheit auf der anderen Seite eine Massenverelendung von Arbeitern, eine Heimat- und Wurzellosigkeit. Und das bringt natürlich dann auch den Drang mit sich, neue Ideen zu entwickeln, um alternativ zu den bisher dargebrachten Möglichkeiten Freiheit und Heil zu erlangen, also religiöse Begriffe. Es geht da nicht nur um das Soziale und das Wirtschaftliche, sondern auch um die religiösen, spirituellen, auch philosophischen Bedürfnisse von Menschen. Und da waren es ja auch nicht nur die Religionen im engeren Sinne, sondern um 1900 herum waren Bewegungen im Laufe, die wir heute seit dem 70er, 80er Jahren wieder mehr dem New Age vielleicht zuordnen würden. Das gab es damals alles auch schon. Reformbewegungen, neue Lebenskonzepte wurden versucht, Vegetarismus zum Beispiel, Yoga und so weiter, all das kam auf. Und gerade auch in diesen esoterischen Zirkeln hat man sich auch der meistens indischen, chinesischen und so weiter asiatischen Religionen bedient, um dem eigenen noch ein bisschen mehr Futter zu geben.
Das heißt, das, wo wir jetzt heute spontan wahrscheinlich viele denken würden, das gehört so in die 60er, 70er Jahre, ist eigentlich schon ja 60, 70 oder vielleicht auch nur 50 Jahre älter, sagen Sie gerade. Aber ja, diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Nazizeit und der Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, sind dann natürlich nochmal ein herber Einschnitt für den religiösen Pluralismus. Viele Gemeinden konnten dann eben einfach nicht mehr weiter bestehen oder viele Ideen wurden verboten. Aber nach dem oder mit Entstehen der Bundesrepublik und auch der DDR geht es dann eben wieder los. Zum einen gibt es dann die Migrationsbewegung, die sogenannten Gastarbeiter, die eben auch ihre Religion mitbringen. Aber dann gibt es auch sowas wie die Globalisierung religiöser Ideen, kann man sagen. Aber auch wenn Sie sagen, die setzt eigentlich schon vorher ein, aber dann haben wir da nochmal ein ganz neues Momentum oder eine neue Dimension darin, oder?
Ja, das ist ein ganz neuer Schub auf jeden Fall. Wir haben jetzt zwei Weltkriege hinter uns. Also all das, was ich eben gesagt habe, was im Kaiserreich in der Weimarer Republik üblich war, wurde ja dann vor allem von den Nazis dermaßen unterdrückt oder zumindest erstmal versucht zu instrumentalisieren. und am Schluss dann doch unterdrückt und verboten. Aber in den 50ern, gut 50er Jahre, waren natürlich noch ein bisschen bieder, aber so ganz allmählich kam das dann auf und dann die 60er, 70er Jahre, also explodierte das geradezu. Zugleich das, was von der normalen Bevölkerung her kam, die Öffnung hin, Partnerstädte in anderen Ländern zu haben. Allmählich kamen Fernreisen auf. Ganz klar, dass dadurch Deutsche, jetzt mal ohne die Einwanderer zu rechnen, das ist nochmal ein Kapitel für sich, dass aber Deutsche für sich einfach mehr Möglichkeiten hatten, an Sinnangeboten auszuwählen.
Jetzt haben wir schon jede Menge Religionen genannt im Verlauf dieses Gesprächs. Ich wollte eigentlich eine Strichliste führen, habe es jetzt vergessen, wäre aber wahrscheinlich auch nicht hinterhergekommen. Von all dem, was wir jetzt genannt haben, gibt es heute noch etwas? Also man wird wahrscheinlich auch noch weniger Arianer finden und auch die Spuren der keltischen, germanischen, slawischen Religionsgeschichte sind noch da, werden teilweise wieder neu belebt, auch zu was Neuem gemacht. Wir wollen auch, aber auch die Konfessionslosen, die Religionsfreien nicht vergessen, die es ja auch gibt, auch als eine sehr große Gruppe. Und im Vorgespräch haben Sie zu mir gesagt, dass Sie den Eindruck haben, dass je mehr Religionsgemeinschaften es gibt in einer Stadt oder in einem Kreis oder in einem Land, je mehr Religionen es gibt, desto weniger Menschen sind aber überhaupt Mitglied in einer dieser Religionsgemeinschaften. Das müssen Sie uns mal erklären.
Genau, mache ich gleich nur einen Hinweis zu den Arianern. Die gibt es zwar als solche nicht, aber deren Christologie findet man bei den Zeugen Jehovas wieder, so ungefähr zumindest. Das andere, ja, also es gab mal eine Studie von der Uni Bochum über Religionsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Schönes Buch mit vielen Karten, wo Städte und Kreise Nordrhein-Westfalens nach verschiedenen statistischen Punkten dargestellt waren. Und mich hat da überrascht, da gibt es eine Seite, die stellt dar, wie viele Religionsgemeinschaften gibt es in einem Kreis oder in einer großen Stadt. Und eine andere zeigt, wie viele Menschen in einer Stadt oder einem Kreis sind überhaupt Mitglied in einer Religionsgemeinschaft. Nur mal, um Extrempunkte herauszufinden, nehmen wir den Kreis Borken im Münsterland. Der war so eingefärbt, als gäbe es dort, jetzt mal leicht übertrieben, nur eine einzige Religion. Das ist ja die römisch-katholische Kirche. Die ist so stark dominant, dass das statistisch sehr stark ins Gewicht fällt. Auf der anderen Seite haben wir Städte wie Köln, obwohl es das hillige Kölle ist, haben wir dort eine Vielzahl von Religionsgemeinschaften. Und dann auf der anderen Seite fragten wir eben, wie viele Menschen sind überhaupt Mitglied in einer Religionsgemeinschaft, und da stellen fest, dass die Münsteraner vom Kreis Borken fast alle Mitglied eben dieser einen römisch-katholischen Kirche sind. Und jetzt könnte man ja denken, okay, wo es viele Religionsgemeinschaften gibt in Köln und demzufolge das Angebot riesig ist, dann müssten also viel mehr Leute auch zufrieden damit sein, weil sie alle was finden. Und überall wären die Leute Mitglied in irgendwelchen Religionsgemeinschaften, aber nein, wahrscheinlich überfordert das Angebot oder relativieren sich die Angebote gegenseitig, vielleicht auch so rum. Es ist jedenfalls dort so, dass es sehr viel mehr Menschen in Köln gibt, die überhaupt keiner Religionsgemeinschaft angehören, als im Kreis Borken.
Wie groß ist denn eigentlich das Wissen und das Bewusstsein in der deutschen Öffentlichkeit um diesen religiösen Pluralismus, über den wir gerade sprechen?
Also meine Erfahrung ist, sowohl in normalen Gesprächen mit Bekannten, mit Freunden, als auch mit meinen Studierenden, die so als Erst- und Zweit- und Drittsemester bei mir drin sitzen, da ist nicht sehr viel Wissen darüber. Was das gibt es, und das gibt es auch noch nie von gehört, selbst von großen traditionellen Strömungen wie, was weiß ich, Theravada-Buddhismus oder schiitischer Islam. Ja, irgendwie mal was gehört, aber nichts Genaues weiß man nicht. Also da wäre für Religionswissenschaftler und Religionsjournalisten noch viel Arbeit, dieses Wissen tatsächlich in die Bevölkerung zu bringen. Und daran arbeiten wir ja auch gerade.
Ich habe noch ein bisschen Arbeit für Sie als letzte Frage, Herr Schmiedel. Welche Religion gibt es denn in Deutschland eigentlich nicht?
Welche Religion gibt es nicht? Also ich würde mal sagen, Religionsgemeinschaften, die irgendwo auf der Welt sehr stark ethnisch gebunden sind, haben hier Anhänger dann, wenn diese Gläubigen hergekommen sind, also als Migranten oder als Studenten oder was weiß ich, als was hergekommen sind und ihre Religion praktizieren. Das werden dann aber meist nur sehr wenige sein. Und auf dem Wege wird man weltweit Religionen finden, die wir in Deutschland nicht haben. Und natürlich auch die vielen neuen Religionen, die irgendwo entstehen und noch nicht diese Weiterwanderung geschafft haben.
Die Religionen wandern um die Welt und hunderte von ihnen haben inzwischen auch in Deutschland ihre Spuren hinterlassen. Das erklärte uns der Religionswissenschaftler Michael Schmiedel. Das Interview finden Sie auch zum Nachhören und zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten geht es hier in der Lebenszeit um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die junge Generation. Am Mikrofon ist dann Michael Röhl und Sie können anrufen, wenn Sie mögen, unter 00800 4464 4464. Tag für Tag verabschiedet sich damit ins Wochenende. Die Redaktion in dieser Woche hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther und danke Ihnen fürs Dabeisein.